Hallo und herzlich willkommen hier zu Signals for Life, heute zu unserer zweiten Folge zum Thema Epilepsie. Ich bin richtig euphorisch, ist sozusagen Start im Jahr. Erste Folge haben wir schon gehabt und dann war es gleich eine so spannende und informative und faszinierende Folge. Ich bin immer noch ganz begeistert davon, dass man zufällig zwei Leute trifft, die gleichzeitig nach Münster kommen und dann kommt auch noch ein 16-jähriger Patient, der eine ganz große Forschung ins Rollen bringt. Aber für die Leute, die eventuell die Folge gar nicht gehört haben, sondern hier heute mal reinschnuppern, würde ich sagen, hört es euch nochmal an. Dann werdet ihr wahrscheinlich genauso begeistert sein und fasziniert sein wie ich. Und mir bleibt erstmal zu sagen, vielen Dank, dass auch heute wieder Herr Wolters und Herr Kellinghaus zu Gast sind aus Münster, meinte ich ja gerade schon. Und ich glaube, bevor wir uns die Patientin aus Folge 1, beziehungsweise aus der vorherigen Folge, aus Folge 20 angucken, mit der wir quasi die Folge beendet haben, die wir heute in unsere Folge mitnehmen wollten, würde ich vorschlagen, dass Sie, Herr Kellinghaus, nochmal kurz rekapitulieren, was machen Sie eigentlich überhaupt? Also ich denke, Epilepsie, dafür sollten die Leute doch nochmal in die andere Folge reinhören. Das sollte heute gesetzt sein, aber wir schauen uns doch nochmal kurz an, was ist Ihr Forschungsschwerpunkt? Was verbindet Sie mit Herrn Wolters?
Ja, mein Forschungsschwerpunkt oder mein klinischer Interessenschwerpunkt, Forschung ist bei mir nur ein sehr kleiner Teil meines Tages, ist die Epilepsie. Und der Aspekt, der mich mit Herrn Wolters zusammenführt, ist die Epilepsiechirurgie. Das ist eine Behandlungsform bei fokaler Epilepsie, also bei Epilepsie, wo man ahnt, dass die Anfälle von einer Stelle im Gehirn losgehen und dann, wenn die Medikamente nicht richtig wirken, man dann sich die Option eröffnet, die Ursprungszone der Anfälle im Gehirn möglicherweise operativ zu entfernen. Und das ist ein relativ aufwendiger diagnostischer Prozess, bei dem wir viele Informationen von ganz unterschiedlichen Untersuchungsmethoden benötigen. Das Video gehört dazu, also die Analyse der Anfälle, der Anfallsymptome. Dazu gehört das EEG, die Hirnstromkurvenmessungen in unterschiedlichen Situationen. Und dazu gehört die Kernspintomographie, also die strukturelle Darstellung des Gehirnweichteils in seiner unterschiedlichen Struktur. Und da ist jede Informationsquelle wichtig. Und je genauer diese Informationsquelle räumlich ist, desto wichtiger und je mehr wir uns der Echtzeit nähern, also je mehr ich in Echtzeit Hirnfunktionen auch einem Ort zuordnen kann, desto besser. Und da ist eben diese Kombination von Elektroenzephalographie, also den elektrischen Potenzialen und den magnetischen Feldern, eben eine super Kombination. Und so sind wir damals 2005 ins Gespräch gekommen, weil ich eben hörte, dass Herr Wolters eben einerseits sich mit MEG auskennt und Quellenlokalisation auskennt und andererseits sich für Epilepsie interessiert. So haben wir damals den ersten Termin miteinander gemacht. Ich erinnere mich noch damals im Biomagnetismus-Pavillon da bei euch in der Malmedy-Straße, dass wir uns da das erste Mal gesehen haben und dann hat sich daraus eben einige Folgeprojekte entwickelt.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, jetzt sind wir auch schon wieder total im Setting drin. Und Sie haben es ja gerade schon gesagt, 2005, also über 15 Jahre nun dabei. Ich glaube, da ist die Frage nicht ganz unberechtigt und liegt auf der Hand. Was sind denn vielleicht auch schon erste Forschungsergebnisse? Erste wahrscheinlich nicht, die werden Sie schon viel früher gemacht haben. Was sind denn Forschungsergebnisse, wo Sie sagen, die sind auf jeden Fall bahnbrechend gewesen und die Patientin nehmen wir noch mit? Das ist ganz süß. Unsere Zuhörerinnen, die können das natürlich nicht sehen, aber wir zoomen ja immer hier bei unseren Aufzeichnungen. Jetzt nehme ich mal unsere ZuhörerInnen mit. Und Herr Wolters hat quasi gerade einen kleinen Zettel hochgehalten und gesagt, Patientin, über die sollen wir unbedingt noch reden. Aber ich möchte tatsächlich doch gerne Sie, Herr Wolters, dazu fragen, ob Sie mir sagen möchten, was für Forschungsergebnisse Sie vielleicht schon erzielt haben und wie nämlich genau Ihre Verfahren, Ihre Methoden dabei eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Und danach werden wir uns sofort der Patientin widmen.
Okay, dann erzähle ich jetzt mal erst eine interne Sache, die ist tatsächlich mit einer Patientin, die über Bochum kam. Also die kam nicht von Christoph, sondern von Jörg Wellmer aus der Ruhr-Epileptologie. Diese Patientin hatte multifokale Epilepsie. Das sind so die sehr schweren Fälle. Multifokal heißt, es könnten unterschiedliche Ursprungsorte sein. Und man weiß jetzt nicht genau, das ist ein Netzwerk von verschiedenen Knoten. Und welcher dieser Knoten ist der Master, der das Netzwerk antreibt? Das ist eine sehr schwere Aufgabe. Oft helfen da auch Medikamente nicht. Bei dieser Patientin war bekannt, dass rechts frontal eine sogenannte fokale kortikale Dysplasie zu finden ist im MRT-Bild. Und wenn man die interektale Aktivität im EEG und MEG untersuchte, markierte und auch lokalisierte, konnten auch wir sagen, rechts frontal finden wir ein Zentrum, was nahe dieser strukturellen Veränderung liegt. Aber es war auch klar, dass diese rechtsfrontale Aktivität gar nicht zu der Symptomatologie passt. Die Dame hat nämlich immer, wenn sie einen epileptischen Anfall hatte, ein Kribbeln im rechten Brustbereich gehabt als Aura. Und rechter Brustbereich muss ja in der linken Hemisphäre sein und nicht in der rechten Hemisphäre und auch nicht rechtsfrontal. Wir haben uns dann die hohe zeitliche Auflösung der EEG und MEG Methodik zunutze gemacht und sind in der Zeit nur 14 Millisekunden vor diese Aktivitäten rechtsfrontal gegangen. Das heißt, wir haben die gemittelten Daten von der Aktivität rechtsfrontal genutzt und sind in diesen gemittelten Daten 14 Millisekunden nach vorne in die Zeit gegangen, also was vorher passiert ist, und haben diese Aktivität rekonstruiert. Und diese Aktivität wiederum zeigte einen Ort im linken prämotorischen Kortex. Und diese Aktivität passte zur Symptomatologie, dass diese Dame ein Kribbeln im rechten Brustbereich hatte. Das war sozusagen ein neuer Knoten in diesem multifokalen Netzwerk. Wir haben dann ein sogenanntes Zoom-MRT gemessen. Also Zoom-MRT heißt, wir können eine sehr hohe Auflösung für ein strukturelles Bild machen, wenn wir wissen, dass wir eine Interessensregion schon vorlokalisiert haben, nämlich jetzt im linken prämotorischen Kortex. Wir sind dann da reingezoomt mit 0,5 mm Auflösung und bei diesem MRT-Bild war klar zu sehen, dass in diesem Bereich ebenfalls eine fokale kortikale Dysplasie liegt. Das heißt, unser EEG-MEG hat eine Region vorlokalisiert. In dieser Region konnte jetzt diese neue MRT-Technologie eine strukturelle Veränderung zeigen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederum eine fokale kortikale Dysplasie war, sodass dann das Epilepsie-Puzzle gelöst war und die Epileptologen in der Ruhr-Epileptologie sich getraut haben, eine Elektrode in diesen Bereich zu schieben. Das heißt, es wurde eine kleine Öffnung im Schädel gemacht, eine Elektrode reingeschoben in diesen Bereich prämotorisch links. Das ist sozusagen eine weitere invasive Diagnostik. Während wir ja nicht invasiv vordiagnostiziert haben, ist das dann eine invasive Diagnostik, die sicherstellt, dass da wirklich eine epileptische Aktivität beginnt. Bei dieser invasiven Diagnostik hat man dann gesehen, tatsächlich beginnt es dort. Das heißt, wahrscheinlich hat man den Masterknoten gefunden, sodass die Neurochirurgen in Bochum sich getraut haben, durch dieselbe Elektrode einen Strom zu schicken. Und dieser Strom, der ablatiert um die Elektrode herum Gewebe. Sozusagen die Elektrode wird dann mehrfach an verschiedene Orte eingeführt und jedes Mal wird ein bisschen Gewebe um diese Elektrode drumherum weggebrannt. Man nennt das Radiofrequenzthermokoagulation. Mit dieser Therapie, die eigentlich minimalinvasiv ist, weil man ja nur ein kleines Eintrittsloch benötigt und dann auch minimalinvasiv möglichst wenig Gewebe rausnimmt, konnte es, also die Operation war erfolgreich. Die Patientin hatte danach sie hat ihren rechten Arm und ihr rechtes Bein nicht mehr krampfartig bewegt. Ihr Ehemann konnte wieder neben ihr schlafen. Das war letztendlich ein großer Erfolg. Das heißt, unsere entwickelte Software und die Hardware, die wir nutzen in unserem Institut, konnte in diesem klinischen Fall helfen, in einem multifokalen Netzwerk den Masterknoten zu finden, zu identifizieren und darüber beizutragen zu einer erfolgreichen Operation bei dieser Patientin. Bevor ich gleich nochmal die Patientin dann aufnehme, die wir beim letzten Mal schon besprochen hatten, möchte ich nochmal über ein Kind sprechen, was ich gemeinsam mit Frank Duffy, einem Epileptologe aus Boston in den Vereinigten Staaten, analysiert habe. Das Kind hatte schon mal eine Neurochirurgie aufgrund eines Tumors. Dieser Tumor ist dann doch wieder gewachsen, hat also wieder sozusagen im Volumen zugenommen und eine Epilepsie erzeugt. Es war ein sogenannter D-NET-Tumor. Oft ist bekannt, dass solche Tumore auch Epilepsien erzeugen, die dann mit sehr niedrigen Frequenzen im EEG verbunden sind, Delta-Frequenzen, also im sehr niedrigen Frequenzbereich, 0,5 bis 3 Hertz ungefähr. Diese sehr niedrigen Frequenzen im wachen Zustand, also man findet die auch im tiefen Schlaf, aber nicht im wachen Zustand, das ist oft epileptische Aktivität. Und der Frank Duffy hatte im EEG dieses Jungen 9 dieser Delta-Aktivitäten über der F3-Elektrode markiert. Wir hatten diese Aktivitäten gemittelt, hatten dann Quellenanalyse durchgeführt. Das Besondere zu dem Zeitpunkt war, wir hatten da die Mathematik entwickelt, die es ermöglicht, 1 mm Modelle zu bauen und wirklich mit Millionen, also das Kopfmodell hatte Millionen Unbekannte, 3 Millionen oder so Unbekannte. Und diese Berechnung nicht mehr in einem Monat durchzuführen, sondern in einer Nacht oder sogar in einer Stunde durchzuführen, sodass wir erstmals ein so hoch aufgelöstes Kopfmodell und diese Berechnungen auf diesem Kopfmodell mit verschiedenen inversen Verfahren durchführen konnten. Das wurde dann auch 2009 in der Weise publiziert, dass erstmals diese Realitätstreue der Kopfmodellierung bei einem Epilepsiepatienten genutzt wird, um diese Delta-Aktivität im Gehirn zuzuordnen. Die inverse Rekonstruktion war dann so, dass wir der Junge hatte ja schon ein Loch von der ersten Neurochirurgie, also dieses Loch, wo man Hirngewebe rausgeschnitten hatte, wo dieser D-NET-Tumor war. Das war gefüllt mit Liquor mittlerweile. Und drumherum hatte sich dieser Tumor doch wieder weiter ausgebreitet. Und die Aufgabe war es dann, zu lokalisieren, wo im Randbereich die Quelle wohl lokalisiert sein könnte, die diese Delta-Wellen erzeugt. Wir haben dann in diesen hoch aufgelösten Kopfmodellen diese Rekonstruktion mit verschiedenen inversen Verfahren durchgeführt, konnten die Ergebnisse visualisieren, sodass wir den Eingriff der Neurochirurgen mit beeinflussen konnten. Der Eingriff wurde dann gemacht. Es wurde dann mit Oberflächen, also mit einem Elektrokortikogramm nochmal getestet. Stimmt das, was nicht invasiv vor der Operation durch unsere Algorithmen rekonstruiert wurde, und das stimmte sehr, also ziemlich genau überein, sodass man sagen konnte, dass unsere nicht-invasiven Quellrekonstruktionen in dem Jungen sehr gut übereinpassten mit dem, was man dann auch neurochirurgisch gesehen hat. Das heißt, es war gut, dass über unsere Rekonstruktionen die Operationen ein wenig mitgeplant werden konnte oder wir Einfluss nehmen konnten auf die neurochirurgische Vorgehensweise. Der Junge wurde dann nochmal operiert und war dann seitdem anfallsfrei. Das war der erste Erfolg, bevor ich nach Münster kam. Das war also ein Datensatz, an dem ich schon in Amerika gearbeitet hatte, an dem ich in Münster noch weitergearbeitet hatte, schon zum Zeitpunkt, als ich Christoph dann getroffen hatte. Diese Publikation wurde dann gemeinsam mit den Amerikanern 2009 im Journal Neuroimage publiziert. Ja, den Fall wollte ich noch mal erzählen, wie man sozusagen, das war dann aus dem EEG alleine, haben wir dann diese Rekonstruktion gemacht. Aber jetzt will ich noch mal zurückkommen auf die Patientin, die wir in der letzten Podcast-Folge schon hatten. Die Patientin, die wir nicht nur aus dem EEG und MEG erfolgreich lokalisiert hatten, also die Epilepsie, die in der Nähe des BROCA-Sprachproduktionsareals war, sondern die wir dann auch mit transkranieller elektrischer Stimulation erfolgreich stimuliert hatten, sodass wir mit der echten Stimulation die Anfallshäufigkeit, oder nein, nicht Anfallshäufigkeit, aber die interiktale Aktivität reduzieren konnten, signifikant, während das mit den Schem-Stimulationen nicht der Fall war. Da würde ich vielleicht dann jetzt nochmal an Christoph übergeben wollen, der vielleicht noch etwas zu diesem Fall sagen kann, weil diese Patientin kam aus Christophs Gruppe aus Osnabrück und ist dann in die Münzeraner Epileptologie zu Gabriel Mödl überwiesen worden. Und sozusagen, wir haben dann alle gemeinsam an diesen Daten und mit dieser Patientin geforscht. Christoph, da übergebe ich jetzt mal an dich.
Ja, der letzte Fall war wirklich sehr spannend, weil wir da gar nicht mit gerechnet haben. Bei der Patientin war es so, dass sie eigentlich war uns klar, wo die Anfälle herkommen. Die Diagnostik hatten wir ja schon, auch nicht zuletzt mit Hilfe des MEGs und des Verfahrens, was Herr Wolters eben beschrieben hat, das sie entwickelt haben zur Quellenlokalisation. Und die Patientin wollte einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht operiert werden, weil es mit ihrer persönlichen Lebensplanung nicht hinhaute und sie das nur aufschieben wollte. Und daraufhin haben wir ihr das eben diese Behandlungsmöglichkeit angeboten. Wir haben ja auch gleich gesagt, dass wir nicht wissen, ob die Anfälle dadurch besser werden oder nicht. Und am Ende ist auch die Frage, ob diese Aktivität wirklich zu ganz viel weniger Anfällen geführt hat, gar nicht von uns untersucht worden. Das war gar nicht die Fragestellung. Aber wir waren schon sehr überrascht, dass die Aktivität tatsächlich so gut angesprochen hat. Am Ende war das ja eben auch eine Therapiestudie, wo man sagen muss, ja, das kann man jetzt im Moment noch nicht in die klinische Langzeitbehandlung ausrollen, weil es einfach noch zu aufwendig war. Und die Patientin hat sich jetzt eben zu einer Operation entschlossen und wird jetzt im Februar am Universitätsklinikum Münster operiert. Hoffentlich erfolgreich, das wird man dann sehen. Aber es war eben eine Patientin, die uns über 2, 3 Jahre eben sehr begleitet hat, weil sie eben sowohl im diagnostischen Bereich, also die Quellenlokalisation, wo kommen die Anfälle her, als aber auch jetzt in diesem therapeutischen Versuch mit Hilfe von Strom an einem bestimmten Fokus Epilepsie zu unterdrücken, eben Bestandteil dieser Methodik war. Das war eben das Auffällige oder das Interessante und das, weswegen wir sie auch so vorne in unserem Gedächtnis haben.
Ja, und für all unsere ZuhörerInnen, das war quasi die Patientin, die wir aus Folge 1 mitgenommen haben.
So ist es.
Vielleicht haben sich ein paar da gefragt und gerätselt, aber der OP-Termin ist auf jeden Fall mir noch in Erinnerung geblieben.
Genau.
Von daher würde ich jetzt sagen, widmen wir uns mal Wünschen. Ich scherze immer so rum, wenn Sie 3 Wünsche frei hätten, was wäre das? Aber natürlich kann ich sie nicht in Erfüllung gehen lassen und eventuell hört vielleicht jemand diesen Podcast und kann einen Ihrer Wünsche in Erfüllung gehen lassen. Aber was haben Sie denn vielleicht für Wünsche oder auch für Vorstellungen, vielleicht aber auch für Kritik, wo Sie sagen, wenn sich das ändern würde, dann würde unsere Forschungsarbeit vielleicht vereinfacht sein oder wir könnten eher Ziele erreichen. Vielleicht sagen Sie aber auch, also es läuft bei uns super. Das Einzige, was ich mir wünsche, sind noch weitere 10 Jahre mit Herrn Wolters zu forschen. Ich bin gespannt. Starten wir mal mit Ihnen, Herr Kellinghaus, und gucken mal, wo wir hingehen.
Okay, also ich beschränke mich jetzt auf 3 Wünsche in dem Spezialforschungsgebiet, in dem wir eben gemeinsam unterwegs sind.
Ja, gerne.
Das erste wäre tatsächlich, dass es uns gelingt oder dass die sozusagen diese Forschungsbestrebungen, diese Methodik der Magnetenzephalographie in die klinische Versorgung zu überführen, gelingen. Dazu bräuchte man das, was in den USA schon vorhanden ist, nämlich diese Methode, diese aufwendige, aber etablierte Methode, eben auch in den Vergütungssystemen der Krankenkasse bei den stationären Patientenversorgungen berücksichtigt werden würde. Das ist halt eine Entscheidung, die von den Kostenträgern und sicherweise Gesetzgebern getroffen werden muss. Das wäre ein Wunsch, weil dadurch einfach die Zugänglichkeit da ist. Mhm. Für viele Patienten und eben nicht nur für die, die an einer Studie teilnehmen. Ein zweiter Punkt wäre tatsächlich, dass es im Arbeitsalltag auch einer Versorgerklinik, wie wir es in Osnabrück sind, wir sind ja keine Universitätsklinik, sondern ein Krankenhaus in städtischer Trägerschaft, als Lehrkrankenhaus zwar an die Uni angebunden, aber eben jetzt ohne eigene Forschungssachen, dass eben auch solche Versorgerkliniken die Möglichkeit bekämen, stärker in Forschungsprojekte eingebunden zu werden. Das hat ja alles was mit Geld zu tun, mit Geld und Personal.
Ja.
Das wären so 2 Wünsche, die in diesem Feld bei mir wären, weil ich einfach merke, wir würden viel enger oder viel mehr mit Herrn Wolters zusammenarbeiten können, wenn wir es eben von der Personalsituation darstellen konnten. Das ist eben das, woran es jetzt scheitert. Wir sind zu wenig Leute hier. Und wenn die Patientenversorgung nicht leiden soll, dann können wir eben nicht mehr Zeit und Energie in diese Forschungsprojekte stecken.
Ja, Herr Wolters, was sind Ihre Wünsche? Können Sie sich dem anschließen?
Also ich schließe mich natürlich vollständig an. Das ist unser Hauptproblem. Jetzt muss man natürlich darüber reden, wie wird Forschung finanziert und wie stark ausgelastet sind die Ärzte. Ich nenne mal ein anderes Problem. Für mich als Methodiker ist es so, unsere Programme haben 500.000 Zeilen Code oder noch viel mehr. Das sind Entwicklungen, Softwareentwicklungen und natürlich bei den Ingenieuren dann auch Hardwareentwicklungen, die auf einer Zeitskala sind, die eine andere ist als die Zeitskala, die von Medizinern bekannt ist. Bei den Medizinern ist es so, die Patientinnen und Patienten sitzen vor den Medizinern und wollen eine Therapie angeboten bekommen. Und zwar nicht nur in einem halben Jahr oder in einem Jahr, sondern das Problem ist akut und muss behandelt werden. Das heißt, Mediziner haben immer diese kurzzeitige Zeitskala. Wenn wir eine Entwicklung machen wollen, dann reden wir immer über einige Jahre Softwareimplementation, Validierung in Computersimulationen, erste Einsätze an gesunden Probanden, um dann ganz hinten heraus erste Anwendungen in der Epilepsie durchzuführen. Diese Zeitskala verknüpft mit dem, was Christoph gesagt hat, ist einer der Hauptprobleme. Die Ärzte müssen mit uns sehr geduldig sein, wenn wir etwas diskutieren. Wenn wir sagen, auf diese Problematik wollen wir reagieren, wir entwickeln in dieser Richtung etwas, dann muss zunächst mal die neue Mathematik entwickelt werden. Das heißt, die Ideen für die Implementierung müssen erstmal mathematisch formuliert werden, analysiert werden, bewiesen werden, um sie dann zu implementieren in Computerprogrammen, die sehr groß sind und sehr komplex sind. Das dauert. Dafür muss man uns Funding zur Verfügung stellen, denn junge Studenten, Doktoranden, Doktorandinnen benötigen diesen Lohn, um diese Implementierung durchzuführen. Und ich benötige diese neuen Mitarbeiter, um dann die verschiedenen Teilprojekte abzuarbeiten und zusammenzubringen in das große Ziel hinein, zum Beispiel multifokale Epilepsie zur multifokalen Epilepsie beizutragen oder minimalchirurgische Verfahren mit zu unterstützen oder quasi nicht an invasive Hirnstimulationsverfahren zu entwickeln, die es heute so noch nicht gibt und zu denen wir aus der Forschung beitragen. Das, was bei Christoph und mir sehr gut klappt, ist der Aspekt, dass Christoph geduldig ist und weiß, wie lange er auf etwas warten muss und wir uns sicher sind, dass er uns nicht fallen lässt, sondern sein Interesse immer da ist, auch wenn wir mal langsam sind.
Christoph sagt dazu nichts, aber ich bin dazu, ja. ich bin mir sicher, Herr Kellinghaus, ich bin mir sicher, dass das auch in Zukunft noch so bleibt. Bevor wir uns jetzt an der Stelle tatsächlich von der Forschung erstmal wegbewegen und auch hier schon zu einem Ende kommen, würde ich gerne eine Reise machen, sozusagen, und mit Herrn Kellinghaus mal einen in Ihrem Forschungsbereich üblichen Tagesablauf durchgehen. Nehmen Sie uns doch gerne mal mit. Was sind so Abläufe, die Sie dann am Tag haben? Was machen Sie so? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, spannend. Sie werden dann im Verlauf des Tages sehen, dass gar nicht so viel Zeit für das, über das wir hier reden, überbleibt. Also ich kann einfach mal mit einem ganz normalen, dem gestrigen Tag, ganz normaler Donnerstag anfangen. Wir haben morgens um 7.30 Uhr eine Leitungsbesprechung der gesamten Klinikleitung, also des neurologischen Teils der Klinik. Wir sind 4 Menschen im Leitungsteam und wir müssen uns einfach einmal die Woche mindestens eine Stunde, wenn nicht länger, zusammensetzen, um einfach die Sachen, die anstehen, zu besprechen. Das war gestern eben so bis 8:30, 8:45 der Fall. Das dauert manchmal auch 1,5 Stunden. Dann habe ich etwa 1/2 Stunde am Schreibtisch verbracht, um E-Mails zu beantworten, um Patientenanfragen aus meiner Ambulanz zu beantworten, einfach Papierkram zu machen. Bin dann um 9:30 auf die Station gegangen. Das ist die Station, wo die Epilepsiepatienten unter anderem sind. Das ist eine Station mit 34 Betten, wo ich als Chefarzt verantwortlich bin. Donnerstags ist die Chefarztvisite. Das heißt, da gehe ich dann mit den Oberärzten und den Assistentärzten durch die eine Stationshälfte, also etwa 18 Patienten, sehen wir dann. Und dafür brauche ich etwa 2 Stunden. Dann um 11:30 schließt sich das an, was noch am ehesten mit dem zu tun hat, worüber wir gerade gesprochen haben. Da besprechen wir die Patienten, die bei uns gerade in dieser prächirurgischen Diagnostik oder in der Video-EEG-Diagnostik sich befinden. Dann gucken wir uns gemeinsam die Anfallsvideos an, wir gucken die EEGs an im Team, also wo dann Oberärztinnen, die Assistenzärztinnen und die MTAs zusammen. Also wir sitzen da mit 6, 8 Leuten vor einem großen Bildschirm und gucken uns eben alles an, was an den letzten 24 Stunden angefallen ist. Dann ist um 12:30 Uhr die Abteilungsbesprechung, wo die Neuaufnahmen besprochen werden, sonst auch, was für einen Tag noch wichtig ist, besprochen wird. Das geht dann so eine halbe Stunde, dann ist 1 Uhr Mittagspause bis halb zwei. Halb zwei ist die Röntgenbesprechung, wo wir die ganzen Radiologiebefunde unserer Abteilung demonstriert bekommen. Das dauert so eine Dreiviertelstunde. Dann sehe ich anschließend die Patienten, die eine Chefarztbehandlung gebucht haben, sozusagen im stationären Bereich, besuche ich dann. Das dauert auch so eine Viertelstunde, halbe Stunde, je nachdem. Und danach hatte ich dann tatsächlich gestern noch eine Videokonferenz, eine Fallkonferenz mit Kollegen im Iran, mit denen wir eine enge Kooperation haben. Und auch dort haben wir dann 4 oder 5 dieser epilepsiechirurgischen oder komplexen Epilepsiefälle gemeinsam besprochen. Da hat ein Kollege eben den Fall vorgestellt und waren knapp 20 Teilnehmer in einer virtuellen Konferenz. Das Ganze hat etwa 2,5 Stunden gedauert. Dann habe ich noch ein bisschen Schreibtisch gemacht und bin dann um 6:15 aus dem Haus. Kurz vorher habe ich noch mit Herrn Wolters telefoniert, um uns für heute abzusprechen.
17:30, ja. Wow, also das klingt auf jeden Fall ordentlich. Und ja, Sie haben recht, also das ist noch so viel mehr als nur das, worüber wir uns heute unterhalten haben.
So ist es.
Ich weiß, Herr Wolters hatte gestern über 400 Mails. Mal gucken, wie Ihr Tag so war. Also natürlich möchte ich auch Sie gerne fragen, ob Sie uns mal auf eine Reise mitnehmen, wie wir uns Ihren Arbeitsalltag vorstellen können.
Ja, wie sieht mein Tagesablauf aus? Also mein Tagesablauf ist bei weitem nicht so strukturiert wie der von Christoph. Ich glaube, das Einzige, was fast immer stattfindet, ist das gemeinsame Essen um 12.30 Uhr. Um 12.30 Uhr gehen wir immer mit der ganzen Arbeitsgruppe in die Cafeteria und genießen dort ein sehr gutes Mittagessen in der Cafeteria des Universitätsklinikums Münster. Ansonsten sind sozusagen kaum Sachen, die zwischen den Tagen ähnlich ist. Fast immer gehe ich zur Arbeit und finde eine übervolle E-Mail-Box vor. Ja, stimmt, aktuell hatte ich 400 ungelesene E-Mails. Die habe ich mir also noch nicht mal angeguckt. Das Problem ist ja auch immer noch von Weihnachten sozusagen, die 2 Wochen, wo ich dann im Urlaub war, wo dann irgendwie 1000 E-Mails ankommen, die ich noch gar nicht gelesen habe. Das heißt, die werden jetzt in den nächsten Monaten so langsam Schritt für Schritt runtergearbeitet. Also jeden Morgen finde ich eigentlich einige neue E-Mails vor, die dann auch zum Teil meinen Tag mit strukturieren. Oft haben diese E-Mails ein Attachment, das ist besonders fies. Attachment heißt einen Anhang. Da hängen dann plötzlich 5 Seiten dran, wissenschaftliche Ausarbeitung von einer Doktorandin oder einem Doktoranden, die zum Beispiel die neue Mathematik aufgeschrieben haben, wie wir ein Problem versuchen zu lösen. Und ich gucke mir dann diese Mathematik an. Wenn ich das durchgearbeitet habe, treffen wir uns oft in unserem Seminarraum, diskutieren über diese neuen methodischen Vorschläge, diskutieren darüber, wie man das implementieren könnte in die bestehende Software. Also unsere Software Dune Neuro ist mittlerweile auch publiziert. Also die Software kann sich erstmal jeder runterladen aus dem Netz. Das ist also Open Source Software. Die ist halt sehr umfangreich. Das heißt, man muss sich schon sehr gut überlegen, wie man etwas in diese Software implementiert. Wir haben da sehr großen Support von Professor Engwer aus der Mathematischen Fakultät. Angewandte Mathematik. Mit Christian Engwer arbeite ich sehr eng zusammen. Die meisten der Doktoranden und Doktorandinnen sind in Kooperation mit ihm oder einem seiner Kollegen im Fachbereich. Und gemeinsam mit ihm habe ich auch diese Software Dune Neuro ins Leben gerufen. Und mittlerweile ist die publiziert. Die ist auch integriert in andere Software-Toolboxen. Und wenn jetzt ein neues Verfahren implementiert werden sollte, dann muss man sich halt überlegen, wie man das dann am besten unterbringt und wie man das dann auch so eincheckt in die Software, dass auch andere damit arbeiten können, dass es nachhaltig ist von der Softwarestruktur. Das gehört also zu meinem Tagesablauf dazu, dass wir über solche Dinge reden. Wir reden dann auch darüber, in welcher Software-Pipeline wir Epilepsie-Daten oder Daten, die aus anderen Projekten kommen, wo es nicht um Epilepsie geht. Ich habe zum Beispiel auch ein Projekt, wo es um Schizophrenie geht, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert mit Professor Lenzer aus Lübeck gemeinsam und Joachim Groß, unserem Institutsdirektor, gemeinsam. Da geht es dann um Schizophrenie-Daten. Und diese EEG- und MEG-Daten und MRT-Daten, die in diesen Projekten aufgezeichnet werden, die müssen halt verarbeitet werden. Dafür muss man Analyse-Software Pipelines erstellen, die dann Magnetresonanztomographie-Daten segmentieren und registrieren, also erst registrieren, dann segmentieren, dann daraus Kopfmodelle entstehen, die man in diese finite Elemente-Analyse reinbringen kann und dann mit verschiedenen inversen Verfahren oder mathematischen Optimierverfahren wird dann innerhalb dieser Software-Pipelines werden dann die Ergebnisse erzeugt, die für die Projekte benötigt werden. Über diese Software-Pipelines, über die Abfolgen und die Parametrisierung innerhalb der Software-Pipelines, da reden wir sehr viel. Wir haben also sehr viele Gruppensitzungen, wo wir über solche Dinge reden. Dann gibt es aber auch wieder große Blöcke, wo alle sich zurückziehen in ihr Büro. Ich muss sehr viel schreiben. Ich muss neue Anträge schreiben, um neue Forschungsgelder reinzukriegen in die Arbeitsgruppe. Wir müssen die Manuskripte, die publiziert werden sollen, aufschreiben, mit schönen Bildern versehen. Die Ergebnisse müssen im Kontext der Weltliteratur diskutiert werden. Wir müssen uns vergleichen, was können unsere Verfahren, was können andere Verfahren nicht oder andersherum auch. Vor- und Nachteile also gut diskutieren. Die Paper müssen veröffentlicht werden. Diese Paper sind dann wiederum Grundlage eines nächsten Antrags, der dann hoffentlich wieder Geld ins Institut bringt, sodass ich wieder eine neue Doktorandin oder einen neuen Doktoranden einstellen kann, der sich dann auf diese Arbeiten konzentriert, die dort von mir vorstrukturiert wurden sozusagen in den Anträgen. Diese Anträge sind fast immer interdisziplinär. Ich arbeite also entweder mit Christoph in einem Antrag zusammen oder mit anderen Partnern, mit Ärzten, mit Ingenieuren. Wir hatten auch schon große EU-Projekte, wo wir ein ganzes Konsortium waren von 10 bis 20 Principal Investigators, also PIs. Ja, so sieht mein Arbeitsalltag aus. Das unterscheidet sich von Tag zu Tag. Dann kommt natürlich noch Lehre dazu. Ich halte also jede Woche meine Vorlesung. Zu der Vorlesung gehört eine Übung. Das muss immer wieder neu vorbereitet werden. Also ich mache nie genau dasselbe. Meine Vorlesungen haben immer wieder eine etwas veränderte Thematik und die Vorlesungsslides werden auch immer wieder überarbeitet und an die neuesten Ergebnisse angepasst. Das ist also immer wieder mit Arbeit verbunden. Dann haben wir natürlich ein Institutsleben. Das heißt, wir müssen immer viel Arbeit investieren in Vorträge so zu strukturieren, dass ein interdisziplinäres und vor allen Dingen auch internationales Publikum diesen Vorträgen folgen kann. Eigentlich wird bei uns am Institut nur noch Englisch geredet, also Institutssprache. Wenn ich das Institut betrete, ist fast nur Englisch. Da wir immer, also ich habe zum Beispiel aktuell einen Doktoranden aus Pakistan, ich hatte eine Doktorandin aus Italien, ich hatte einen Doktoranden aus Griechenland und aus der Türkei und dann natürlich auch einige deutsche Doktorandinnen und Doktoranden, die über meine Vorlesung hier in Münster in meine Arbeitsgruppe gekommen sind. Ja, die Betreuung dieser Doktorandinnen und Doktoranden füllt also auch einen Großteil meiner Zeit, sodass eigentlich jeder Tag etwas anders ist und bis auf wenige Komponenten, die immer gleich sind, ist es durchgehend spannend und durchgehend anspruchsvoll. Eigentlich fahre ich jeden Morgen wirklich gerne zur Arbeit und freue mich auf die anstehenden Arbeiten. Ja, so kann ich vielleicht wieder zurück übergeben an Frau Schnorr.
Ja. Auch das, ich glaube, für viele noch ganz junge ZuhörerInnen in den Startlöchern wahrscheinlich erstmal wow und puh, das klingt auf jeden Fall nach unglaublich viel. Aber ich denke, vielleicht auch ein totaler Ansporn, irgendwann da vielleicht auch hinzukommen, wo Sie beide jetzt stehen, um genau so viel Verantwortung und so viele komplexe Aufgaben selber mal betreuen zu können. Wir sind jetzt hier bei der zweiten Folge am Ende quasi unseres Forschungsteils und wir werden jetzt uns immer noch mit Forschung beschäftigen, aber ein bisschen weiter weg. Wir werden quasi mal gucken. Der Podcast findet ja immer im Rahmen der DGBMT statt. Was würden Sie sagen, was sind Vorteile von interdisziplinärer Forschung? Die liegen, wie ich finde, immer sehr auf der Hand, gerade wenn man diese Doppelfolge gehört hat. Was sind vielleicht auch Vorteile von Verbänden wie der DGBMT? Was sind Vorteile von Netzwerken, Kongressen? Ich weiß, Herr Wolters ist auf jeden Fall Mitglied des VDEs, oder? Jetzt auf jeden Fall und oder. Fast super.
Ja, zum Thema Mitgliedschaften. Also ich bin aktiv in der Deutschen Gesellschaft für biomedizinische Technik, die ja im VDE ist, insbesondere in den Fachausschüssen magnetische Methoden in der Medizin, wie auch Biosignale. Also Biosignale sind ja EEG und MEG zum Beispiel. Magnetische Methoden in der Medizin, da geht es dann auch um Quellenanalytik, um Magnetresonanztomographie. Mhm. EEG und MEG sind auch Teil dieses Fachausschusses. Ich gehe auch regelmäßig zu den Konferenzen. Die finden jährlich statt. Ich bin nicht jedes Jahr auf der DGBMT, denn das ist bei weitem nicht der einzige Ausschuss, wo ich aktiv bin. Das ist ja nun mal sehr interdisziplinär. Ich bin also aktiv bei den inversen Problemen, bei den Mathematikern. Also die Gesellschaft heißt IPAI. Da bin ich aktiv. Zu diesen Konferenzen gehe ich auch ab und zu. Ich bin also auch auf mathematischen Konferenzen und trage dort dann über die mathematischen Neuentwicklungen vor. Die ingenieurtechnischen Konferenzen, also DGBMT, sind dann so in der Mitte. Und dann gibt es natürlich die Konferenzen, die von Medizinern ausgetragen werden, so wie die Deutsche Gesellschaft für Epileptologie. Da treffe ich dann oft auf Christoph, also DGFE heißt diese Gesellschaft. Im Dezember war ich erstmals bei der DGPPN, also das ist die Konferenz der Psychiater. So bin ich also sehr interdisziplinär tätig, in verschiedenen Gesellschaften aktiv, gehe auf verschiedene Konferenzen. Das macht manchmal sehr viel Spaß. Manchmal ist es aber auch anstrengend, weil man doch mit verschiedenem Vokabular sich beschäftigen muss, was auch nicht immer einfach ist. Beziehungsweise, wenn man selber seine Vorträge hält, muss man seine Vorträge halt auch so wieder ausrichten, dass dieses Publikum, was jetzt vor einem sitzt, halt auch Chancen hat zu folgen. Wenn ich also auf der DGFE oder auf der DGPPN mit tiefer Mathematik anfange, dann kann ich nicht erwarten, dass das Publikum mir applaudiert, sondern ganz im Gegenteil, dann habe ich meinen Vortrag nicht gut auf das Auditorium angepasst. Da muss ich also schon die Mathematik motivieren durch Bilder. Von Formeln habe ich mich da ganz verabschiedet, die zeige ich gar nicht mehr. Das ist einfach selbst für Mathematiker oft schwierig, auf einer Konferenz, auf einem Konferenzvortrag, der nur 10 Minuten dauert, dann auch noch auf den Folien schwere mathematische Formelwerke zu präsentieren. Das kann in der Zeit nicht aufgenommen werden. Also das mache ich eigentlich nirgendwo. Ja, also vielleicht ist das, was man zu dieser Thematik sagen sollte. Ja, also es gibt sozusagen nicht nur die DGBMT, sondern es gibt halt sehr viele verschiedene Organisationen, wo ich beitrage.
Ja, das ist vielleicht etwas, was ich ohnehin sagen muss. Generell sind hier unsere Gäste nie nur ausschließlich Mitglied der DGBMT oder eines Verbandes, sondern wesentlich breiter aufgestellt. Was ich aber auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass es nämlich beim VDE möglich ist, dass dort aus unterschiedlichsten Bereichen Leute Mitglied werden können. Also sowohl aus dem medizinischen Bereich als auch aus dem mathematischen, aus der Informatik, aus den Ingenieurswissenschaften. Also ganz, ganz unterschiedlich ist es dort eben möglich, beim VDE Mitglied zu sein. Herr Kellinghaus, was würden Sie denn sagen? Sind Sie auch in einem Verband oder sagen Sie, um Gottes Willen, das, was Herr Wolters sagt, kann ich nicht unterstützen?
Doch, ich sehe es genauso. Ich komme halt von der ganz anderen Seite. Herr Wolters ist als Mathematiker tatsächlich in so einem Querschnittsbereich tätig, wo aus Sicht der Medizin oder überhaupt der Anwender eben ein ganz großes Spektrum an Anwendungen quasi auf dem basiert. Bei mir ist es eben so, ich erlebe die Interdisziplinarität eben auch auf diesen Treffen meiner Fachverbände, der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie, der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, wo natürlich mir wichtig ist, auch meine Fachkollegen aus einem ganz engen Gebiet zu treffen. Aber das Besondere ist eben die Befruchtung, nenne ich es mal, durch Menschen, die aus einem ganz anderen Hintergrund kommen. Das sind eben Mathematiker, wer wollte das? Das können Ingenieure sein, das kann Biochemiker sein, der eine neue genetische Methode eröffnet und der eben von einer anderen Seite kommt. Auch die Vorträge, die eben von Fachfremden, so würde ich es mal aus Medizinersicht nennen, gehalten werden, sind für mich oft die befruchtendsten, weil die eben tatsächlich diese Impulse geben und weil die auch Fragen stellen, die wir uns als Gruppe von Medizinern vielleicht gar nicht stellen, weil wir gar nicht den Horizont dafür haben. Also die Interdisziplinarität dient der Horizonterweiterung und ohne Horizonterweiterung gibt es keine Forschung und keinen Fortschritt. So einfach kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
Wunderbar. Dann ist das, würde ich sagen, unser perfektes Schlusswort. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen für diese beiden Doppelfolgen, für unseren Jahresstart sozusagen hier 2023. Und ich kann immer nur sagen, wenn Fragen im Raum sind an all unsere ZuhörerInnen, dann ist es immer möglich, über dgbmtv.de diese Fragen zu stellen. Aber ich werde natürlich die offiziellen Kontaktdaten von Herrn Wolters und Herrn Kellinghaus wie immer in die Shownotes packen. Und natürlich wiederhole ich mich an dieser Stelle, aber am Anfang für 2023 gilt das auch. Falls ihr da draußen denkt, Mensch, das ist ein Forschungsbereich, der interessiert mich so doll, da möchte ich vielleicht reinschnuppern, ich möchte auch ein Teil von Herrn Wolters Forschungsgruppe sein, dann bin ich mir sicher, dass ihr euch einfach melden könnt und mal schauen könnt, wohin das führt. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, vielen Dank, Herr Wolters, vielen Dank, Herr Kellinghaus, und bis dann.
Ja, vielen Dank auch von mir an Frau Schnur, auch an Christoph und bis hoffentlich bald. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.